Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Der Verfassungsschutz geht im Moment davon aus, dass es rund 18.000 Menschen in Deutschland gibt, die man oder die sich selbst als Reichsbürger bezeichnen. Anfang des Jahres ist man noch von 16.500 ausgegangen und 2016 wurden nur 10.000 gezählt. Das heißt, die Anzahl der Reichsbürger, vertraut man auf diese Zahlen, hat sich innerhalb von nicht mal 2 Jahren fast verdoppelt. Das ist aber nicht das Problem, sagt Tobias Ginsburg. Wir sind einfach erst dabei zu begreifen, wer die Reichsbürger gerade eigentlich sind. Das erklärt er weiter. Und um genau das herauszufinden, hat sich Tobias 9 Monate unter die Reichsbürger gemischt. Und über das, was er da so erlebt hat, hat er ein Buch geschrieben. Die Reise ins Reich. Und ein bisschen was von dieser Reise erzählt er uns jetzt persönlich. Moin Tobias.
Hallo Sebastian.
Du hast viele verschiedene Menschen kennengelernt, die man unter der Bezeichnung Reichsbürger versammeln kann, könnte. Was würdest du jetzt sagen, so nach deiner Reise, was sind Reichsbürger?
Reichsbürger sind halt nicht eine Gruppe von Menschen. Reichsbürger sind ganz bestimmte Menschen, die einer ganz bestimmten Verschwörungstheorie anhängen. Und wenn sie das offen genug tun und exaltiert genug tun und das in der Öffentlichkeit tun, dann können wir sagen, aha, da ist ein Reichsbürger. Aber das Problem ist, dass wir es im Kern mit einer rechtsradikalen Verschwörungstheorie zu tun haben, die es in ziemlich viele Milieus geschafft hat, die es schon ziemlich weit in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat.
Hm. Du schreibst auch, dass sich Reichsbürger selten selbst als Reichsbürger bezeichnen würden, richtig?
Ja, klar. Also die Bezeichnung, die gibt es von so ganz partikularen Gruppierungen, die sich auch selber als Reichsbürger begriffen haben.
Mhm.
Aber vielleicht grundsätzlich diese Verschwörungstheorie, was glauben die eigentlich?
Ja.
Die Vorstellung ist, dass wir, das deutsche Volk, die Deutschen, Opfer einer weltweiten Verschwörung sind und wegen dieser Verschwörung haben wir kein richtiges, kein legales, kein legitimes Land.
Mhm.
So, und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, alles klar, wenn das kein legales, legitimes Land ist, dann sind wir immer noch im Deutschen Reich und wir sind nach wie vor die Reichsbürger.
Mhm.
Weil das die Menschen sind, die so, das muss so um die 2000er gewesen sein, das war Günther Ebel, ein ehemaliger Bahnangestellter in Berlin, der sich dann plötzlich zum Reichspräsidenten ausrufen ließ, mhm, und eine kommissarische Reichsregierung gründete, der hatte es auch dank des Internets zu ziemlich viel Öffentlichkeit geschafft. Und plötzlich hatten wir diesen Begriff Reichsbürger. Aber Leute, die sagen, Deutschland ist nicht legal und ich mache jetzt mein eigenes Ding oder ich lehne die BRD ab oder ich zahle keine Steuern oder ich glaube einfach an eine jüdische Weltverschwörung, die uns das Land wegnimmt, die gibt es sehr viel mehr. Und das reicht dann halt wirklich von den Leuten, wo es wirklich herkommt, das sind Rechtsradikale, das waren Altnazis, jetzt sind es Neonazis, bis hin ins ganz weite, breite rechte Spektrum von der AfD, leider Gottes dann aber auch zu anderen Milieus, so Esoteriker oder selbsternannte Systemkritiker, die nicht wirklich verstehen, auf was für Verschwörungstheorien sie da eigentlich reinfallen.
Ist es das auch so ein Stück weit, was du meinst mit dem, also du schreibst im Buch, dass es zum Teil sehr unterschiedliche und zum Teil auch irgendwie erschreckend, also paraphrasiert, normale Menschen sind. Ist es das, was du damit auch meinst ein Stück weit?
Ja, teilweise total. Also ich meine, allein diese Verschwörungstheorie, jetzt nehmen wir nur eine daraus, die sehr bekannt geworden ist. Das ist diese Vorstellung, Deutschland, also die BRD, ist eigentlich eine Firma.
Mhm.
Eine GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und wir werden nur verwaltet und sind das Personal. Drum haben wir auch einen Personalausweis.
Mhm.
Diese ziemlich quatschige Verschwörungstheorie, die ein Bestandteil dieser Ideologie, dieser Reichsideologie ausmacht, ja, die habe ich auch schon mal in der U-Bahn gehört. Von irgendwelchen Leuten. Also das sind ja keine, müssen ja nicht notwendigerweise Menschen sein, die ihr ganzes Leben danach ausrichten.
Mhm.
Und das ist das Problem. Verschwörungstheorien sind kommerzialisierbar. Und Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologie kriecht in andere Milieus hinein und das halt teilweise ganz bewusst.
Das heißt, es gibt diese Verschwörungstheorien in verschiedenen Abstufungen. Erstmal, was so die Dosis angeht. Also es gibt Menschen, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die das so ein bisschen ein Stück weit beschäftigt in ihrem Leben. Aber es gibt auch verschieden starke Verschwörungstheorien rund um diese Theorie, die du gerade geschildert hast. Nämlich, dass die BRD nicht legitim ist.
Ja, genau. Also da gibt es einfach verschiedene Ausformungen. Mhm. Ja. Und natürlich in dem Moment, seitdem es gab den Mord an einem Polizisten, mhm, das war im Oktober 2016. Und plötzlich, über Nacht, haben sich die Medien und der Verfassungsschutz plötzlich für diese komischen Spinner interessiert. Wer ist das eigentlich?
Mhm.
Und natürlich, niemand wollte danach noch ein Reichsbürger sein. Also da sind die Begriffe natürlich auch so ein bisschen hilflos. Wie sollen wir das nennen? Das sind halt irgendwie radikalisierte Staatsleugner.
Mhm.
Aber wenn wir dann halt die Begriffe aufweichen, müssen wir dann halt auch irgendwann fragen, gehört Alice Weidel eigentlich auch dazu?
Mhm.
Ja, also das ist das große Problem. Und wenn du sagst, wie der Verfassungsschutz die Zahl der Reichsbürger immer weiter nach oben korrigiert. Das hat nichts damit zu tun, dass da so viele neue dazukommen. Gut, das passiert sicherlich auch. Aber einfach nur, wir fangen jetzt an zu zählen. Mhm. Wir fangen jetzt an, überhaupt zu begreifen, wer gehört dazu und was ist das Problem, das wir da eigentlich haben. Ich habe ja meine Reise auch völlig naiv angefangen. Mhm. Ich bin zu einer der bekanntesten, berüchtigsten, berühmtesten Reichsbürger-Sekten, Kommunen gegangen, die es gibt. Das ist dieses Königreich Deutschland.
Was auch so ein Ding ist, was man einfach dann schon auch aus den Medien kennt. Ich glaube auch, Voll. Weil die selber eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen.
Total! So, ne? Wenn der Imperator Fizidur, der selbsternannte König Peter, eine Sache ist, dann ein PR-Experte.
Jetzt hast du eben selber so ein bisschen in Anführungszeichen gesagt, diese Spinner, ne? Also das war so ein bisschen so die Sicht vor dem Polizistenmord auf die Reichsbürger. Hat sich das dadurch verschoben? Also nimmt man diese Gruppierung jetzt ernster?
Leider nicht wirklich. Und das liegt daran, dass gerade wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, und das war bei mir auch nicht anders, natürlich ist da am Anfang ein morbides Interesse. Wer sind denn diese komischen Leute, die so einen komischen Kram glauben? Und natürlich geht man dann halt zuerst zu den Leuten, die mit komischen Mützen herumlaufen oder ihr eigenes Königreich ausrufen oder ihre Wohnung zum Drei-Zimmer-Küche-Bad-Staat ernennen. Ja. Dann bleibt man oft eben auf dieser Ebene dieser paradiesvögelartigen Radikalen. Mhm. Aber das Problem ist viel eher, wo kommen diese Ideen her? Ja? Also diese Vorstellung, die ist ja nicht neu. 1945 gab es Altnazis, die waren unzufrieden damit, dass ihr tausendjähriges Reich plötzlich nur 12 Jahre gedauert hat. Mhm. Ja? Also haben sie dann die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs abgelehnt. Das war die BRD. Und wir haben die Sozialistische Reichspartei und die Deutsche Reichspartei. Und das ist im Jahr 1949 bis 1955. Und da geht es eigentlich los.
Mhm. Was ist konkret deine Motivation gewesen, dass du gesagt hast, ich will in diese Szene rein, ich möchte diese Menschen auch wirklich kennenlernen, also nicht nur was über die hören, sondern ich will mit denen sprechen, mit denen vielleicht auch ein bisschen leben.
Ja, ich denke, das war bei mir nicht anders als bei den meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Man hat dieses Bild dieser verqueren Radikalen, die in erster Linie irgendwie für sich selber eine Gefahr darstellen oder für unmittelbares Umfeld. Und drum bin ich einfach aus morbidem Interesse in dieses Königreich gegangen. Hm. Und es dauerte nicht lange, dass ich dort inmitten von einer wahnsinnigen Vielfalt und einer irrsinnigen Variation an den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien und Esoterik und fundamentalistischem Glauben, dass ich darunter halt bemerkt habe, dahinter steckt ein System. Hm. Verschwörungsideologie, das sind nicht nur ein paar Spinner, sondern da stecken Gedanken dahinter, die sehr viel gefährlicher sind.
Was ich jetzt total spannend fand tatsächlich, wenn ich da gerne kurz einhaken darf, bei den Menschen, die du ganz am Anfang kennenlernst, da sind ja durchaus auch so Menschen bei, die ich jetzt erstmal, glaube ich, wenn ich sie kennengelernt hätte, eher in so eine linksalternative Ecke gesteckt hätte, was mich total überrascht hat, so.
Ja gut, da haben wir zwei Probleme. Zum einen macht das die neue Rechte ja sehr gerne, dass sie halt sich so von linken Ästhetiken inspirieren lässt. Mhm. Ja, also dieses Aussteigertum und kann man ein Nazi sein, wenn man seine eigenen Zucchinis im Garten zieht? Mhm. Also so, das ist das eine Problem. Und das andere ist, da sind ja durchaus auch viele Leute, die eigentlich nur aussteigen wollen. Das meine ich, es kommt in andere Milieus rein. Mhm. Ja, also gerade wenn man mir sagt, okay, da will jemand nicht mehr bei der Bundesrepublik machen, klingt das ja auch erstmal nach einer linken Aussteigerfantasie. Hm. Ja, also ich schreibe das auch im Buch, ich war dann erstmal so erinnert an Christiania, das ist dieser kleine autonome Stadtteil in Kopenhagen, wo ein paar linke Aussteiger mit Redlocks sitzen und kiffen. Und
die eine sehr schöne Utopie da aufgemalt haben, die ja mittlerweile auch mehr Touristenmagnet ist als Utopie. Ne?
Genau, so irgendwo zwischen Drogenparadies und Touristenmagnet, absolut. Hm. Aber jetzt in diesem Königreich war es halt also diese Ästhetik und viele Leute, die da aus purer Naivität reingestolpert sind. Was weiß ich, junge Typen, die eigentlich in ein Ökodorf wollten und dann dort landeten. Und vieles hört sich ja auch wirklich so an. Hey, wir machen unser eigenes Ding, wir machen unser eigenes Land. Weißt du was, wir drucken unsere eigenen Papiere, wir müssen keine Steuern zahlen, keine GEZ. Die BRD ist ja kein richtiges Land und nur ein Kriegstreiber. Mhm. Derartige Gedanken führt Teile der Leute dahin. Aber genauso traf ich dort auch auf Hochesoteriker, die mit schweren antisemitischen Wahnvorstellungen leben und die dort verbreiten, und mit Leuten, die halt ganz klar ideologisiert sind und auch wissen, wo sie herkommen. Das sind dann halt tendenziell die Leute, die schon länger in dieser Kommune waren.
Aber
kurz, ich habe dort halt Menschen auch kennengelernt, die ich gerade in ihrer Naivität und vielleicht auch Mangel an Bildung oder Mangel an Lebensentwürfen und Verzweiflung auch wirklich mögen gelernt habe. Hm. Ich wollte gerne wissen, was um alles in der Welt ist mit denen passiert. Und so ging meine Reise dann halt los.
Zu Gast heute Morgen ist Tobias Ginsburg. Tobias hat 9 Monate unter Reichsbürgern gelebt und ein Buch drüber geschrieben. Und du hast eben schon erzählt, dass die Reichsbürger, auf die du zuerst getroffen bist, nämlich in dem Königreich Deutschland in Wittenberg, eine ziemlich bunte Truppe gewesen sind. Was ich mich dann gefragt habe, auch jetzt, wo du das so erzählst mit den verschiedenen Richtungen, aus denen da Menschen zusammenkommen, und dann schreibst du auch ganz am Anfang gleich irgendwie so eine Lagerfeuerszene. Am ersten Abend, glaube ich, war das, wo ihr da schön zusammengesessen habt und euch ausgetauscht habt und auch jemand Neues mit in die Gruppe kam, um den sich dann quasi gekümmert wurde. Knallen diese Ideologien da nicht zwangsläufig irgendwann auseinander, wenn die aus so verschiedensten Ecken kommen?
Das würde man glauben, ja. Und natürlich würde man glauben, wie kann das sein, wenn der eine glaubt, es gibt UFOs und der andere glaubt, es gibt eine hohle Erde, wie können die miteinander klarkommen? Mhm. Aber nein, diese grundsätzliche Verschwörungstheorie, wir werden belogen, wir haben kein richtiges Land und es gibt eine Weltverschwörung, die uns unterjocht. Ja, seien das die Amerikaner oder die Juden oder andere ominöse Kräfte, dann ist das eine unglaublich effektive Theorie, eine unglaublich effektive Ideologie, weil in erster Linie sagt das, die da oben lügen uns an. Wir können nicht den Journalisten vertrauen, wir können nicht der Lügenpresse vertrauen, wir können nicht den Politikern vertrauen. De facto können wir auch nicht den Lobbys vertrauen, also nicht der Medizin und meinetwegen auch nicht der Physik oder der Uni oder der Schule, und relativ schnell setzt ein Realitätsboykott ein. Ja? Aber diese Vorstellung, wir kämpfen gegen die da oben, die uns belügen, das kennen wir natürlich momentan in Deutschland noch von ganz anderen Ecken. Ja? Wenn in Dresden bei Pegida die Leute nach wie vor durch die Straßen laufen und brüllen Lügenpresse, Lügenpresse. Das ist eine völlige Abkehr von Establishment, aber halt ganz klar mit einem Rechtsdrall.
Jetzt hast du so ungefähr 9 Monate in dieser Szene geforscht, möchte ich jetzt mal sagen. War das eigentlich alles so geplant? Also auch, dass du da, ich meine, 9 Monate ist ja eine extrem lange Zeit. Ne? Also ich meine, am Ende ist es so ein bisschen ausgeflossen, ne? Aber hast du das geplant, da wirklich nicht so lange aufzuhalten?
Nee, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich dahinter halt eben so eine Systematik finde. Und dass ich hatte dann ein Alias. Ich wurde Tobias Patera, alternativer Journalist und Kämpfer für Freiheit, Widerstand und Souveränität, hatte eine Webseite und ein Facebook-Profil. Und meine Güte, kam ich schnell und einfach in diese Szene und auch immer in dunklere und braunere und geschlossenere Zirkel rein. Und am Anfang dachte ich, ich fahre mal ins Königreich, schaue mich um. Alles klar, ich recherchiere ein bisschen, was ist mit diesen teilweise wirklich armen Menschen passiert. Und ich nehme mir ein paar Monate Zeit. Plötzlich war es ein halbes Jahr, wo ich wirklich intensiv geforscht habe und ich wollte schon anfangen zu schreiben und ich konnte nicht raus. Dann gab es die Wahl und ich hatte halt wirklich Kontakte auch zum rechtsnationalen Flügel der AfD und bekam dort wieder Einladungen und Anfragen. Und deswegen sage ich 9 Monate, selbst im Dezember, als ich schon richtig im Schreiben war, musste ich noch zweimal los und Menschen treffen. Es ist halt wirklich auch ein grenzenloses Reich. Also diese Verschwörungsideologie ist wahnsinnig schwer abzustecken und das ist eine Sumpflandschaft, in der man sich auch leicht verirren kann. Da jetzt quasi so als Kartograf herauszufinden, wie weit reicht das eigentlich und welche Menschen tapsen durch dieses Moor, das dauerte sehr viel länger, als ich geplant und gedacht hatte.
Wann hast du eigentlich beschlossen, ein Buch drüber zu schreiben? Oder ist das die ganze Zeit der Plan gewesen? Weil eigentlich bist du ja auch viel als Theaterregisseur unterwegs gewesen, so, ne?
Ja, genau. Und als Theaterregisseur habe ich auch durchaus schon längere Recherchen gemacht und teilweise auch ansatzweise so ein bisschen investigativ. Aber ich kann so schlecht sagen, wann der Moment war, dass es ein Buch wird. Relativ schnell war klar, ich muss was schreiben, weil ich eben dieses Gefühl hatte, mein Gott, das, was wir in den Medien von Reichsbürgern mitbekommen, ist ein Bruchteil. Die zeigen uns die Spitze des Eisberges und die zeigen nicht den Komplex, der drunter steckt. Da dachte ich schon, alles klar, ich muss was schreiben. Das ist dann halt, da wusste ich aber auch nicht was, ein Sachbuch, ein Artikel, eine Reportage. Im Endeffekt ist ja alles gleichzeitig plus diese kuriose Abenteuergeschichte, in die ich mich da mehr oder weniger dämlich reinbegeben habe. Deswegen, ich kann das sehr schlecht sagen. Ich glaube, es war so nach ein paar Monaten. Ich glaube, es war in dem Moment, wo ich plötzlich an einem Tisch saß, in einem Hinterzimmer, in einem Restaurant. Da war ich als Tobias Patera geladen. Der Plan dieses Hinterzimmertreffens war, die BRD GmbH in die Knie zu zwingen, und eine neue Regierung zu starten und dafür die gesamte Szene zu vereinen. Und am Tisch saßen dann halt wirklich neben den klassischen Reichsbürgern, also so ein Typ, der hier in Berlin vorm Reichstag steht mit einer Klobürste und gegen die Alliierten brüllt. Dann aber halt auch irgendwie eine Esoterik-Sekte aus dem hohen Norden und eine Gruppe von Stiefelnazis mit Motorrädern, die von ihren Maschinengewehren erzählen. Eine reiche Immobilienmaklerin aus Augsburg, die halt so zu diesem Nazi-Adel gehört. und ein selbsternannt linker Rapper. Also sozusagen das, was es da an Verbindungen gibt innerhalb der Szene, war halt Wahnsinn. Und vor allem das dann halt, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist eine total heterogene Gruppe, ganz unterschiedliche Leute. Aber diese Verschwörungstheorie ist stark genug, um diese Menschen auch zumindest zeitweise zu vereinen.
Die Reise ins Reich, so heißt das Buch von Tobias Ginsburg, und darin beschreibt er, wie er 9 Monate unter Reichsbürgern gelebt hat. Ein bisschen was davon erzählt er uns heute Morgen. Er ist nämlich zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova. So, jetzt hast du das eben schon so ein bisschen geschildert, dass da deine Reise im Prinzip im Königreich Deutschland angefangen hat. Wie bist du denn da überhaupt reingekommen? Also fährt man da einfach vorbei und sagt, hallo, ich würde euch mal besuchen?
Nee, man schreibt vorher eine E-Mail, dann telefoniert man kurz und dann muss man eine Kopie seines Passes hinschicken, den eigentlich auch mitbringen. Ich habe den mit Photoshop ein ganz bisschen verändert, aber weil ich noch nicht wusste, wo ich mich drauf einlasse, war ich da ziemlich gutgläubig und naiv und dachte, mein Gott, ich laufe da mal hin, was kann schon passieren? Und tatsächlich sind die ja tendenziell auch harmlos. Die schaden ja in erster Linie sich selber und nehmen anderen sehr armen, sehr verwirrten Menschen ihr Geld weg.
Da bist du auch noch mit echtem Namen quasi rein, weil du hast eben schon erzählt, du hast dich hinterher mit falschen Namen, also du hast ja ein Pseudonym erstellt, auch mit Online-Präsenz quasi, und hast dich dann hinterher mit falschen Namen vorgestellt, ne?
Ja, was auch einfach notwendig war. Mhm. Also ich habe mich ja wirklich da mit Leuten getroffen, die tatsächlich gefährlich sind und weitreichende Kontakte haben und so. Abgesehen davon habe ich ja doch einen jüdisch klingenden Nachnamen. Und als Jude sich als Reichsbürger zu versuchen, kann ich niemandem empfehlen. Also Antisemitismus ist tatsächlich auch eine von den verbindenden Elementen dieser kuriosen Ideologie. Aber im Königreich, lustigerweise, hat sich niemand die Mühe gemacht, sich so sehr um mich zu kümmern am Anfang. Das lag daran, dass König Peter zu dem Zeitpunkt im Knast saß. Mhm. Der saß in Untersuchungshaft in Halle. 2 Wochen, bevor ich das erste Mal gefahren bin, wurde gerade sein Urteil gesprochen.
Das ist der quasi das Reich gegründet hat.
Ein ehemaliger Karate-Lehrer, Jeansladenverkäufer, Esoterikladenbesitzer, der angefangen hat, diese Sekte zu betreiben und am Anfang halt auch sehr viel klarer rechts, irgendwann sehr viel esoterischer. Also auch er wandelt sich in dem, was er tut. Das ist einer von diesen eiskalten, als Soziologe würde man sagen, Milieumanager. Mhm. Und der hat es halt dann eben geschafft, nicht nur diese Sekte da zu gründen, auf einem 9 Hektar großen, maroden Krankenhausgelände in Wittenberg, sondern eben auch so eine gewisse Reichweite zu bekommen. Leute geben sehr viel Geld aus, um zu seinen Seminaren zu kommen oder DVDs zu kaufen oder, als er das noch dürfte, seine komischen Fantasiedokumente zu erwerben.
Also er hat ja auch alle möglichen Dinge eröffnet, also sowas wie eine Bank, ne, die ihm ja hinterher um die Ohren geflogen ist, Versicherungen, also so Dinge, die man quasi aus der normalen Welt kennt, in seine Welt integriert. So,
ja, ne? Ja, und er war furchtlos. Der hat dann die Bild-Zeitung immer brav angerufen, kommt vorbei, ich mache jetzt den nächsten crazy shit. Und die Leute fanden das großartig und haben die Kamera drauf gehalten. Und während wir gelacht haben, sind halt immer mehr Leute auch drauf reingefallen und sind zu ihm gegangen. Und das ist halt wirklich auch sehr spirituell, esoterisch unterfüttert, was er da erzählt. Also er sei der ein guter Bekannter des Erzengels Uriel, und derartigen Quatsch kriegt man dann zu hören, wenn man sich länger dort bewegt. Also,
aber schreckt das nicht auch ab? Also einfach nur Leute, die sagen, ich glaube jetzt zwar an eine Verschwörungstheorie und glaube halt daran, dass wir, weiß ich nicht, fremdgesteuert sind und dass die BRD eigentlich nicht existiert, was man vielleicht auch mit Fakten, Pseudofakten sich zurechtlegen kann, und dann kommt jemand und sagt, hier, ich bin irgendwie von einem Erzengel. Also das ist ja schon nochmal irgendwie eine andere Stufe, oder?
Ja, nee, ja, dachte ich, würde man denken. Und nach draußen gibt sich das Königreich ja deswegen auch als Polizsekte. Mhm. So, dass man halt immer noch sagen könnte, ja, wir gehen hier mit irgendeiner Realität noch um. Aber wir haben in Deutschland ein großes Problem mit brauner Esoterik. Und das ist nicht neu. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eigentlich okkulte und esoterische Richtungen, die wahnsinnig rassisch unterfüttert sind, die in sich antisemitisch sind, die wahnsinnig gefährlich sind. Und diese Vermischung von, ich rede hier nicht über die gesamte Esoterik, sondern ich rede über einen Bestandteil davon. Aber wenn man sich mit Esoterik anfängt auseinanderzusetzen, wird man sehr leicht offen für andere Verschwörungstheorien. Ja? Wenn ich daran glaube, dass mich dieser Stein heilen kann, aber nicht der Arzt, dann belügt mich der Arzt. Und wenn mich der Arzt belügt, dann belügt mich auch die Presse. Und wenn mich die Presse belügt, auch die Politik. Mhm. Und schon bin ich offen für sehr vieles. Und eben Leute aus dieser esoterischen Szene werden auch dann von Menschen wie diesem selbsternannten König Peter Fitzek abgeholt. Das ist durchaus gefährlich. Und das kann man halt eben verbinden mit diesem Grundnarrativ, das eben in der rechtsradikalen Szene gestartet ist und dort halt nach wie vor wuchert. Und das ist eben diese Vorstellung, Deutschland ist kein echtes Land. Wir können machen, was wir wollen und wir müssen uns wehren, weil wir werden von den ominösen Kräften, seien es jetzt direkt ausgesprochen die Juden oder die Amerikaner oder sei es kodiert die internationale Finanzlobby und die Logenszene. Dagegen müssen wir uns wehren und dafür müssen wir jetzt etwas tun.
Auf die Gefahr würde ich gerne noch so ein bisschen weiter hinaus. Wann kam für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, ich brauche eine andere Identität, ich will da nicht mehr mit mir, mit meinem Klarnamen rein? War das auch aus dem Grund, weil es halt dann irgendwann schon irgendwie in Kreise vorging, wo dir klar war, das ist nicht so ganz ungefährlich, was hier passiert?
Na, das Alias habe ich mir direkt danach gemacht, weil man kann mich ja ergoogeln. Ja, das Königreich hatte nur genug zu tun, hat es nicht getan. Deswegen hatte ich relativ schnell das Alias, dass ich dann auch so schnell zu Leuten komme, die halt ganz klar dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind. Das hätte ich selber nicht gedacht.
Aber, das ist vor allen Dingen auch über Social Media dann am Ende gegangen, oder?
Ja, oder Anrufe und ich weiß nicht was. Ich hatte halt eine Webseite, derwiderstand.com für Freiheit, Wahrheit und Souveränität. Und konnte halt aus dem Königreich sprachlich so ein bisschen diesen Sprech. Ich konnte diese Lingo. Ja, und natürlich dann das Esoterische ein bisschen weiter nach unten drücken, ein bisschen mehr nach oben, dass wir unterworfen werden von den Alliierten und das typische Geschwafel von den Grenzen. Und sehr schnell, meistens war es ein kurzes Telefonat oder zwei E-Mails hin und her und ich wurde eingeladen zu, erstmal waren es verschiedene Stammtische in Berlin und in Hamburg. Dann waren es die ersten größeren Veranstaltungen, wo ich hingegangen bin, eingeladen wurde für meinen nicht existenten Podcast, habe ich relativ viele Leute auch interviewt. Und in dem Moment, wo man in der Szene auch 3-4 Sätze aneinander reihen kann, wird man auch gerne rekrutiert. Ja, also es war dann halt immer der Versuch, mich mitzunehmen und komm doch noch zu diesem Treffen und übrigens da habe ich noch einen Kumpel. Und ich habe es dann so unterteilt in 3 Reisen, die ich da gemacht habe. Die erste nenne ich die Reise an den Rand des Wahnsinns, das bezeichnet eigentlich auch dieses esoterische Milieu, das unterwandert wurde, wo ich dann halt auch bei einem Treffen war vom mittlerweile verstorbenen Nazi Ernst Köving, genannt der Honigmann, der Verschwörungstheorien sehr bewusst in die Welt setzte, also der das durchaus reflektiert, was er halt war. Er war ein überzeugter Nazi, der Sachen gesagt hat, also ich hätte strahlkotzen können, als ich diese Sachen halt wieder aufschreiben musste. Also ein widerwärtiger, militanter Rassist, der aber halt diese Veranstaltungen organisierte und danach sprach halt jemand darüber, dass Jerusalem in Mecklenburg ist, dass das Blut heilig ist, dass die Außerirdischen kommen. Hinten kann man russische Weltraummedizin für 399 Euro kaufen, die kann deinen Blutdruck regulieren. Also das war halt so völliger Wahnsinn, weil dieser eiskalte Nazi sehr genau wusste, was er tat. Ja? Und das alles nehme ich noch halt in diesem ersten Teil, in den Anfang meiner Reise, diese esoterische Welt. Und ohne, dass ich es dann halt drauf provoziert hätte, kam ich dann halt zu so Querfrontaktivisten, also zu Leuten, die versucht haben, die Szene zu einen. Wo dann halt klar wurde, okay, die Stiefel-Nazis, Skinheads haben ja mittlerweile auch wieder Haare, aber halt so die Neonazis, wie man sie sich auch vorstellt, sitzen auch mit den völlig abgefahrenen Esoterikern und Öko-Freaks an einem Tisch. Und dazu halt irgendwelche Leute, die glauben, so aus der Mahnwachenbewegung, die hören halt ihren Xavier Naidoo, glauben auch an diesen Quatsch und glauben aber, sie müssen jetzt Frieden schaffen, weil die Amerikaner und die Juden sind ja für den Krieg auf der Welt verantwortlich. Und die eine Sache, die halt aber so unterschiedlich, und das war dann halt so eine Vielzahl an unterschiedlichen Milieus, auch die da zusammenkamen, wo ich mich dann dort bewegt habe, aber die eine Sache, die halt immer wieder kam, es war ja auch der halbwache Wahlsommer des letzten Jahres, das war halt, liest die Kompakt, liest den rechtsradikalen Publizisten Jürgen Elsässer und die AfD war für alle interessant. Und das war dann halt die dritte Reise, wo es mich dann halt tatsächlich zu AfD-Wahlkampfveranstaltungen geführt hat, wo halt eben, zumal im rechtsvölkischen Flügel der Partei, es eigentlich, da gibt es keine Handbreit Entfernung zwischen deren Parolen und Reichsideologie.
Tobias Ginsburg hat 9 Monate unter Reichsbürgern gelebt und ein Buch drüber geschrieben und wir reden gleich weiter über das, was er da so erlebt hat hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.